Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Radsportler nicht nur im Profibereich, sondern gerade auch im Freizeitbereich gehören wie Kraft- und Breitensportler zu den Kunden, die ihre Physis mit unerlaubten Mitteln steigern wollen, mit jenen Tonnen von Substanzen, die letzte Woche beispielsweise ja auch bei der Operation Viribus beschlagnahmt worden sind. Ein Missbrauch, der auf Dauer das Gesundheitssystem belastet und für die Allgemeinheit enorme Kosten verursacht. Deswegen braucht es eine veränderte Gesundheits- und Präventionspolitik, sagt beispielsweise Professor Perikles Simon. Er leitet an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Abteilung für Sportmedizin. Der Dopingforscher war jahrelang unter anderem auch für die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA tätig, bis er vor 2 Jahren den Kampf aufgab. Aus Resignation, angesichts der Ausweglosigkeit, angesichts zu vieler Widerstände auch und gerade in der Sportwelt selbst und auch wegen der selbstempfundenen Instrumentalisierung. Perikles Simon hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass 40% der Leichtathleten bei der WM 2011 gedopt waren. Erwischt wurden nur ganz wenige. Er forschte auch im Hightech-Bereich Gendoping. Dabei sind altbekannte Substanzen nach wie vor im Gebrauch, wie diese Operation Viribus jetzt wieder einmal bestätigte, in exorbitantem Maße und vor allem im breiten Kraft- und Freizeitsport. Mehrere Tonnen Steroide, Stimulantien, Präparate und Arzneimittel auch zur Herstellung von Dopingmitteln wurden ja bei dieser großen internationalen Razzia gefunden. Was viele überraschte, hat bei Perikles Simon gerade mal ein müdes Achselzucken hervorgerufen, sagte er mir vor dieser Sendung.
Ja, das stimmt. Also ich war nicht überrascht, denn der Zoll hatte schon davor, zumindest wenn es um kleinere deutsche Aktionen geht, relativ viel beschlagnahmt, sodass man auf dem europäischen Markt extrapoliert eigentlich von solchen Mengen ausgehen konnte.
Wie stark verbreitet ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus Doping im Freizeit- und Kraftsportbereich?
Ja, im breiten Sport ist Doping sehr verbreitet. Das hatten wir schon anlässlich von epidemiologischen Erfassungen vor über 10 Jahren ermittelt. Was da eigentlich ehrlich gesagt erschreckend ist, ist, dass der Schwarzmarkt nur ein Teillieferant in dieses System Breitensport ist. Zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt allerdings schon 15 Jahre her, kamen die Dopingmittel zu 2/3 aus dem Gesundheitssystem. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich die Quote arg verschoben hat. Also ich denke, die Hälfte der Dopingmittel könnte nach wie vor noch aus dem Gesundheitssystem stammen.
Was sind denn die Gesundheitsrisiken bei Arzneimittelmissbrauch und falscher Anwendung und welche Kosten vor allem für die Allgemeinheit ziehen sie nach sich?
Man kann die Gesundheitsprobleme, die sich aus dem Breitensportdoping ergeben, nicht gut abschätzen. Zunächst mal ist natürlich auch der normale Genussmittelkonsum, wenn es jetzt zum Beispiel um Alkohol geht, keinesfalls ungefährlich. Alkohol gilt als die gefährlichste Substanz in unserer Gesellschaft. Das ändert sich auch nicht mit diesen Dopingquoten, die wir jetzt schon erahnen im Breitensport. Nur, wir gehen jetzt davon aus, dass wenn jemand in dem Umfang dopt, dass er mehrere Kuren pro Jahr benötigt an Steroiden, dass es schon zu Herz-Kreislauf-Langzeitschäden kommt. Und das ist vor allem eine schneller voranschreitende Gefäßverkalkung. Das Risiko für Bluthochdruck steigt ebenfalls bedenklich. Und das sind Volkserkrankungen, die sowieso die meisten Menschen im Alter betreffen. Und jetzt ist es natürlich schwer abzuschätzen, wie groß der Kostendruck ist, der dann indirekt dadurch entsteht. Denn die Menschen werden dann früher morbid und das kann natürlich selbst zu Einkommensverlusten und es kann auch dazu führen, dass jemand schon frühzeitig nicht mehr arbeiten kann. Das wären dramatische Folgen, aber es lässt sich eben, wie gesagt, ganz schlecht abschätzen. Aber was schon entscheidend ist im Breitensport, wird das Gesundheitssystem mit zum Lieferanten und vor allem für die professioneller agierenden Doper, die schon lange Jahre dopen, weil den Personen klar ist, dass der saubere Stoff tatsächlich aus der Apotheke kommt. Und da gibt es 2 Hauptwege. Das eine ist eben über einen Rezeptbetrug. Allerdings sind das meistens Privatrezepte, gefälschte Privatrezepte, mit denen sich die Sportler das besorgen. Es belastet das Gesundheitssystem in dem Moment finanziell nicht. Es gibt aber auch tatsächlich Hausärzte, die den Dopingsubstanzkonsum kontrollieren. Das heißt also Blutbilder anfertigen, um zu schauen, also ob man da noch im Normbereich liegt oder mit den Leberwerten beispielsweise oder ob nicht. Und es gibt aber auch die Situation, dass die Hausärzte sogar noch Dopingmittel verschreiben.
Sie betonen ja schon lange, dass man im Kampf gegen Doping den Bereich der Prävention stärken muss. Da wird auch einiges getan, verdeutlichte gestern bei uns im Programm Mischa Kläber vom Deutschen Olympischen Sportbund. Aber was, wenn gut gemeinte Faltblättchen und Fortbildungsmodule zumal auf freiwilliger Basis einfach nicht ausreichen?
Also in Deutschland sind wir schon sehr schwach auf der Brust, was die Prävention angeht. Das wird in Dänemark zum Beispiel oder auch in manchen Benelux-Ländern viel aggressiver betrieben, bis hin eben zum klaren Siegel dopingfreies Fitnessstudio, das vergeben wird. Und dafür werden selbst auch in den Fitnessstudios zum Teil Kontrollen durchgeführt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr ich mich gegen ausufernde Kontrollen im Spitzensport verwehre, weil das ehrlich gesagt nichts bringt. Sie können das ganze Jahr gedopt antreten als Spitzensportler. Das ist technisch überhaupt gar kein Problem, diese Kontrollen zu umgehen, die es da gibt. Aber ein Breitensportler, der wird sich im Zweifel nicht so dopen, dass man es nicht detektieren kann, sondern der nimmt wirklich diese Steroide, die jetzt beim Zoll auch beschlagnahmt wurden, und die sind sehr, sehr gut nachweisbar. Das heißt also, es gibt diese Alternative, dass Fitnessstudio-Besucher ebenfalls unterschreiben, dass sie sich testen lassen oder dass eben in Fitnessstudios auch unangemeldet mal Kontrollen stattfinden, zumindest mal, was denn im Studio selber betrieben wird. Also ob es zum Beispiel hinter dem Tresen anabole Steroide gibt. Und diese etwas invasiveren Maßnahmen führt dann die NADA entsprechend dieser Länder durch.
Heißt also, die jeweilige nationale Anti-Doping-Agentur wird dann da aktiv. Sie haben ja gerade im Gespräch Dänemark als Vorbild angesprochen. Lohnt für die hiesige Gesundheitspolitik ein genauerer Blick genau dorthin?
Ich glaube nicht, dass die Gesundheitspolitik sich insgesamt da groß ändern müsste, wenn es wenigstens diese Möglichkeit des dopingfreien Fitnessstudios gibt, die ernster gemeint ist und auch kontrolliert wird. Dann hätten Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder dort anzumelden, und man weiß dann auch, dass die Kinder dort sicherer aufgehoben sind. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, denn heutzutage gehen immer mehr Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren in diese Fitnessstudios. Und wir wissen jetzt schon seit langer Zeit, dass jeder fünfte Mann in etwa dort mit Steroiden dopt. Das ist kein guter Zustand. Und als Eltern sollte man die Möglichkeit haben, dass man weiß, dass die Kinder dort in Sicherheit sind vor Drogenverkäufern sozusagen. Denn das meiste wird dann schon auch im Studio erstmalig gedealt, bevor es dann irgendwann mal später zu den Ärzten geht, um sich dort dann versorgen zu lassen. Nur eben, ich sehe schon, Gesundheitspolitik müsste bei den Ärzten ansetzen und sich die mal zur Brust nehmen, ja, weil das kann eigentlich nicht sein, dass dort so laissez-faire mit dem Thema Hobby-Doping umgegangen wird. Da gehören Fortbildungsveranstaltungen hin und da gehören dann auch irgendwann mal Strafen hin in diesem Bereich. Nur bei den eigentlichen Dopern oder den Hobbyleuten ist es schon ein bisschen so wie der Alkoholkonsum oder der restliche Drogenkonsum in der Gesellschaft. Man wünscht sich gerne, dass wenigstens die Kinder irgendwo halbwegs noch in Sicherheit sind. Aber uns Erwachsene können wir nicht mehr erwarten, dass uns die Politik rettet.
Aktuell ist in unserer Gesellschaft athletisch, fit und gut gebaut, gleichgesetzt mit erfolgreich, schön, erstrebenswert. Muss in allen gesellschaftlichen Bereichen einschließlich der Politik ein Umdenken her?
Also Ideale werden natürlich in der Gesellschaft auch durch den gesellschaftlichen Wandel, durch die Medien stark geprägt. Jugendliche selber treten vermehrt in den Informationsaustausch, ganz informell über die sozialen Netzwerke. Wir werden uns den Trends nicht verschließen können. Ich finde, die Menschen, die in dieser Leistungsgesellschaft geschützt werden müssen, sind die, die ihre Leistung sauber erbringen und die mit ihrer Leistung sich auch, ich sag mal, gesellschaftlich erkennbar, ethisch gut verantwortbar bewegen. Und ja, die zu unterstützen, das ist einfach schon auch ein bisschen Angelegenheit der Politik.